Stehen Sie in Ruhe auf. Drehen Sie den Ton des Lautsprechers lauter. Es folgt ein Top-Highlight. Noch ein Dreher, noch einer und drin! Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch eine Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Waldstadion. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.
Servus, Gude und Hallo ihr Lieben zu einer neuen Folge von Ekstase im Waldstadion, eurem hoffentlich schon oder ganz bald Lieblingspodcast zu Eintracht Frankfurt. Heute in Zweierbesetzung. Ich bin einmal am Start, wie ihr schon hören könnt, und der Matthias ist da. Gude Matthias.
Gude Emanuel.
Und ja, wir können nicht über das Neapel-Spiel sprechen, ohne auch nochmal Heidenheim in den Blick zu nehmen und vielleicht auch nochmal ein bisschen Dortmund, denn da waren ja auch noch ein paar Sachen, die durchaus für Zündstoff gesorgt haben und die sich dann auch in Heidenheim fortgesetzt haben, aber dazu ganz gleich mehr. Wir starten direkt rein und sprechen, bevor wir zu Neapel kommen, einmal noch über Heidenheim, denn da war einfach auch viel los, beziehungsweise manchmal auch etwas zu wenig los. Matthias, erzähl mal.
Ja, also ich muss sagen, ich bin ja sonst immer sehr positiv gestimmt. Hat diesmal schon eine Krawatte, muss ich sagen, nach dem Heidenheim-Spiel, weil mit der ersten Halbzeit bin ich absolut nicht einverstanden. Natürlich kann auch alles in unsere Bahn laufen, wenn das Wahi-Tor, da sind wir dann wieder bei Ärger über den Schiedsrichter, das muss halt auch einfach zählen und mir fehlt da auch einfach, die Schiedsrichter sind teilweise so verunsichert, die wissen gar nicht mehr, soll ich jetzt pfeifen, hilft der VAR mir gleich, hilft mein Schiedsrichterassistent oder der vierte Assistent, man muss natürlich auch, da können die einen ja fast leid tun, ja. Diese Dominanz, diese Schiedsrichter früher teilweise hatten, die geht ja immer mehr verloren. Und ich sehe es auch immer nur als großes Problem, dass sobald die ein gewisses Alter erreicht haben, kommt bei denen die Reife und die gute Spielführung und die müssen sich nicht mehr so nach oben ficken, ja. Müssen sich nicht mehr beweisen. Dann werden Schiedsrichter meistens gut. Was jetzt bei Krefe, Eitekin war früher schrecklich, ja. Aber wieder auf uns zu kommen, ich finde es, man spielt so stark gegen Dortmund, also kämpft von der Einstellung. Und dann denkt man so, wir fahren mal nach Heidenheim, so wie die typische Diva wieder, und wir nehmen das mal so eben mit. So hat es fast ausgesehen. Und dann fällt uns einmal die Einstellung und dann zum Zweiten mit Ball ist halt immer noch problematisch bei uns. Da fällt uns dann auch einfach sehr wenig ein.
Vielleicht gehe ich jetzt auch mal so chronologisch darauf ein, was du gesagt hast, noch ergänzend einmal zu der Schiedsrichterleistung. Denn das, was du gesagt hast, die sind verunsichert und irgendwie die Spielleitung kommt auch erst, wenn sie nochmal eine gewisse Reife haben. Das ist ja beim Fußballspieler im Prinzip auch nicht anders. Also der bestes Beispiel irgendwie der junge Granit Xhaka und der alte Granit Xhaka. Fällt mir da irgendwie ein, diese Souveränität, die man dann entwickelt über die Jahre. Und diese ganz speziell die Aktion von dem Wahi-Tor ist für mich eine Aktion, die ich genau in diesen Kontext setze, dass er nämlich für sich ein Zeichen setzen wollte im Sinne von, ey, guck mal, ich habe es schon direkt in der Situation abgepfiffen. Das habe ich gesehen, ich brauche da keinen VAR-Check, ich pfeife es in der Sekunde ab, weil ich ein guter Schiri bin, weil ich vielleicht aufsteigen will, weil ich mich im Schiri-Ranking verbessern will. Ich habe hier eine Souveränität, deswegen pfeife ich jetzt just in dem Moment schon ab, pfeife die Aktion ab, wissend, dass danach alles, was passiert, nicht überprüft werden kann. Fertig. Und genau im falschen Moment macht er für sich in meinen Augen diesen Boss-Move und sieht da halt danach total schlecht aus, weil es einfach ein komplett reguläres Tor ist. Und das ist nicht wegzudiskutieren und das ist auch losgelöst, ob Frankfurt gut oder schlecht gespielt hat, ist es einfach dramatisch, wie viel Pech wir mit Schiedsrichterentscheidungen in den letzten Wochen hatten und dann da. Punkt. Und das ist losgelöst von einer Einstellung, losgelöst von einer Taktik oder sonst was. Das kannst du nicht wegdiskutieren. Im DFB-Pokal kassieren wir ein Abseitstor, wo zwei Bundesligisten gegeneinander spielen. Die Technik ist doch da. Es ist für niemanden ein Mehraufwand, noch vier Leute irgendwo hinzusetzen, die, wenn doch alles gegeben ist, das doch überprüfen können. Dass das vielleicht in der zweiten Runde FV Illertissen gegen Saarbrücken nicht installiert werden kann, mal eben. Okay, aber es ist doch da bei zwei Bundesligisten. Stattdessen kassieren wir einfach ein irreguläres Tor zum 1-1. Das ist für mich un- unverständlich, um es mal nett zu sagen. Wir haben gegen Leverkusen, in Leverkusen auch mal ein Tor kassiert im Pokal. Da sind wir auch, glaube ich, 1-0 in Führung gegangen und haben auch entweder den Siegtreffer von Leverkusen oder den Ausgleich durch ein Abseitstor kassiert in Leverkusen vor 3-4 Jahren. Also, es ist Wahnsinn. Und die gelb-rote Karte gegen Dortmund, und die es nicht gibt. Also, come on. Und dass dann Dino Topmöller nach dem Spiel auch angefressen war in Heidenheim, das kann ich maximal nachvollziehen. Ich meine, er sagt dann zwar, das werden wir nicht mehr tolerieren. Gut, darauf hat er leider keinen Einfluss, was die Schiris pfeifen. Aber da hatte ich auch eine riesen Krawatte, weil wir nämlich nach dem Dortmund-Spiel Koch und Topmöller sich sehr fair, und ich glaube Krösche auch, als faire Verlierer gezeigt haben und gesagt haben, wir wollen es nicht darauf reduzieren, auf die Szenen hier an Anselmino und das Abseitstor zum Ausgleich, was ich schon stark fand. Aber ja, das einmal zu der Schiri-Nummer, das muss ich mir jetzt kurz von der Seele reden. Und bei zum Heidenheim-Spiel fand ich es auch einfach bitter, dass dieses, ja, im Prinzip gehst du 1-0 in Führung, Elievay würde sein erstes Tor schießen, ein sehr, sehr schönes, gutes Stürmertor schießen, stattdessen gehst du aber mit dem 1-0 in die Pause für Heidenheim. Und ja, ich fand es schade, dass irgendwie Götze die Räume, die er hätte, also ich hab's bei uns auch in den Chat geschrieben, dass Skiri war eigentlich der Ballverteiler vor dem 16er, als wir so ein bisschen Handball gespielt haben. Und dann dachte ich so, das ist aber nicht der den vorletzten Pass spielen kann, sondern da müsste jetzt irgendwie andauernd Mario Götze sein. Aber stattdessen waren dann irgendwie Larsson und Skiri die Bälle vom Zentrum nach links oder nach rechts gespielt haben. Das war ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen planlos, das war schon ganz schön gehemmt. Oder wie bewertest du das?
Ja, ich will da nochmal die ganz große Rolle aufziehen. Der Fußballgott hat wahrscheinlich aktuell viel zu viel mit unserer U19 zu tun, dass er uns auch mal hilft. Wenn du gegen Dortmund, ja, normalerweise kriegt der Verteidiger, der super Spiel macht von Dortmund, kriegt der die gelbe Rot allein aus Dummheit. Weil der kriegt die gelbe und fault danach direkt wieder gelbwürdig. Dann gehst du allein wegen Dummheit runter. Das hat er sich dann nicht getraut. Dann schießt der Doan noch in der 80. An die Latte. Wenn du das Spiel mitnimmst, mit nach Heidenheim, bist du schon mal, natürlich ist deine Brust schon mal viel größer. Ich habe die Woche mit dem Köln-Fan gesprochen, die schweben aktuell ja auf einer Wolke, und weil da läuft halt gefühlt alles. Wenn es läuft, läuft, dann macht es schon einfacher. Heidenheim, ja genau. Vahi macht dann das Tor eigentlich, dann ist seine Brust vielleicht auch minimal höher. Dann macht er vielleicht auch das Zweite, das er machen muss. Unabhängig davon bin ich absolut nicht mit seiner Anlaufaktionen einverstanden, mit seiner defensiven Aufgabe. Wenn man im Vergleich Burka zieht, ja, ist das ja eine Frechheit eigentlich. Ja? Der ist fit, der hat zu wenig Spiele gemacht, dann muss der anders anlaufen. Der gefühlt, also wenn ich das einer mal direkt, wenn da das mal jemand beobachtet, wie Bahia anläuft, das geht nicht. Der muss über den Einsatz, muss der sich Minuten erarbeiten, und dann, das ist die einzige Möglichkeit. Aber ja, das wird langsam, wird's eng mit ihm. Ja. Wie gesagt, also das Spielglück ist trotzdem aktuell gerade nicht bei Eintracht Frankfurt vorhanden.
Ja, ich finde es, also es ist auch so bezeichnend, dass dann ausgerechnet der blöde Zivzivaze, der noch gar nichts getroffen hat diese Saison, trifft dann natürlich ausgerechnet gegen uns zum ersten Mal. Und er schießt ja noch Zetterer an den Stollen. Also er ist sogar noch leicht abgefälscht. Da habe ich auch so gedacht, wenn also es ist 0,0 ein Vorwurf an Zetterer, aber ein halber Fuß mehr und dann ist der Ball noch nicht mal drin. Also es ist echt gerade so, als hätten sich ein paar höhere Mächte gegen uns verschworen und als müssten wir uns da selber wieder raus ackern. Dementsprechend fand ich es schon bemerkenswert stark, wie wir gestern gegen Neapel aufgetreten sind. Also bei aller Scheiße, die wir da fressen mussten in den letzten beiden Partien, dann nach Neapel zum aktuellen Tabellenführer der Serie A zu fahren, boah, fand ich schon richtig, richtig überraschend gut. Und am Ende auch ein Punkt, ja, der ist vielleicht ein bisschen glücklicher für uns, aber pff, so ist es halt. Also, was hat, erzähl, sag mir mal deine Eindrücke zum
Neapel. Ja, ich würde alle Dino-Hater dann grüßen. Wir kriegen die Standards aktuell auf die Kette, die defensiven Standards. Ja, da ist eine Entwicklung zu sehen.
Ja.
Und auch die Defensivarbeit, wir haben ja gestern dann umgestellt nochmal das System. Und das hat dann auch gefruchtet. Also Koch fühlt sich sehr viel wohler mit dieser zentralen Position und mit zwei nebendran. Collins ist für mich zurück.
Ja.
Fand ich sehr stark. Ja, allein diese eine Aktion, die war es schon wert. Was geil war, Theat ist seit ein paar Spielen zurück. Gefällt mir richtig gut. Das sind die Themen. Und dann, wenn wir in dieser Formation weiterspielen und ein Doan dann zum Beispiel für Götze in einer freieren Rolle spielen würde, kriegen wir auch offensiv wieder einen Haufen Qualität. Ja? Das ist halt dann die Frage, ob man gegen schwächere Gegner dann in dieser Formation weiter aufläuft und den Mann aus dem Mittelfeld zurückzieht hinten rein. Aber wenn man erstmal hinten massiv steht, dann kriegen wir halt unsere Chancen. Aktuell muss man natürlich sagen, Usun, der dann halt einfach mal aus so einem Weitschusstor oder so oder generell seinen starken Abschluss einsetzen, ist halt erstmal nicht da. Das ist halt, das hat auch das Heidenheim-Spiel ein bisschen verändert. Nach kurzer Zeit den Wechsel. Das ist dann für die Ideen, für das Spiel halt nie fruchtsam. Ne?
Jetzt kurz noch zu der Abwehr. Also Nathaniel Brown ist ja auch gerade auf dem absoluten Hoch und also bemerkenswert finde ich, wie gut der seit Monaten schon spielt. Also die Schnelligkeit ist natürlich wahnsinnig gut, aber dadurch hat er natürlich auch Vorteile in Zweikämpfen, in Laufduellen, da kann er auch mal einen Meter oder zwei wieder aufholen. Aber was mir besonders, also was heißt on top dazu noch wahnsinnig gut gefällt, ist, wie er Spielsituationen löst, Drucksituationen löst. Der macht keine Fehler. Und meistens findet er auch entweder durch ein eigenes Dribbling, durch eine Körpertäuschung, einen schnellen Antritt, löst er sich aus dem Gegnerdruck und hat dann Spielfeld vor sich. Oder er spielt halt einfach sehr, sehr gute Pässe. Und wenn halt keiner da ist, knallt er ihn halt schön lang präzise weg und nicht irgendwie 3 Meter vor ihm schon direkt ins Aus oder so. Sodass wir uns dann zumindest mal formieren können. Also das ist wirklich, boah, selten so einen guten Außenverteidiger gesehen. Das nochmal ergänzend dazu. Und wenn jetzt alle wieder mehr in ihre Rolle finden, ich finde zum Beispiel auch die Usun-Verletzung ist natürlich total scheiße und Frankfurt hat es natürlich wie immer auch nicht kommentiert, fällt jetzt 6 Wochen aus, warum auch? Also find die Art und Weise, wie der Verein das dann immer kommuniziert, fällt erstmal aus, Muskelverletzung, um da nicht zu präzise zu werden, finde ich gut, aber dass wir jetzt dann
Ich nicht.
Ja, okay, aber dann haben wir halt, jetzt muss man sich überlegen, wir haben halt Mario Götze. Also der jetzt dann auch, ich nenne es jetzt mal, ähnlicher Spielertyp ist. Es gibt natürlich Unterschiede, keiner ist dem anderen gleich, aber du weißt, was ich meine. Also wir haben dann jetzt einen Mario Götze, der Spielrhythmus finden kann, Spielrhythmus findet und müssen jetzt nicht einen aus der U19 reinschmeißen oder sowas, weißt du? Und dann hoffe ich einfach mal auch darauf, dass also da an der Stelle ist mir die Tiefe im Kader dann schon lieb. Also das ist schon Glück im Unglück, dass wir dann einen Mario Götze haben. So.
Ja, also es könnte schlechter sein, als dass jetzt Mario Götze spielen muss.
Ja,
also,
genau.
Völlig richtig. Also ganz kurz, Brown ist, glaube ich, der Elefant im Raum. Das ist kein Hot Take. Brown ist halt, ich habe gegen Liverpool zu meinem Platznachbarn schon gesagt, also nächste Saison wird es eng, ob er dann noch bei uns ist. Und aktuell ist die Entwicklung auch dahingehend. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass er nächstes Jahr uns aufläuft, weil, wie du schon erwähnt hast, so sehr reif, einfach sehr, sehr erwachsen. Und gerade die Zweikampfführung ist halt schon sehr stark.
Gerade der Typ, der gestern reinkam, Nere oder so, der von Neapel, der hat nichts gesehen. Nichts. Der hat, als wäre der Luft gewesen. Der kam rein, der hatte dreimal den Ball und dreimal wieder weg. Und dann, also das hat mich so gefreut. Also der hat gar nicht mehr ins Spiel gefunden. Das war echt, echt mega. Ja, ansonsten mit ein bisschen Spielglück, Matchglück, schießt Knauf vielleicht sogar noch das 1-0. Aber ich will jetzt auch nicht die anderen Chancen von Neapel, also die hatten schon einen Chancenplus, gerade auch nochmal am Ende die Aktion da irgendwie, wo Zetra dreimal involviert ist, da bei der Ecke. Also ich würde sagen, den Punkt kannst du mitnehmen und wir sind jetzt immer noch in der Playoff-Verlosung, ne?
Genau, ja, also das ist grundsätzlich ein guter aktueller Stand. Kann man mit arbeiten, denke ich.
Ja. Und wir haben ja, wenn unsere Folgen diese Saison irgendwie eine Überschrift hätten oder ein Thema, was immer wieder aufkommt, dann ist es ja auch das Thema Entwicklung, Entwicklung, Entwicklung und den Preis, den man bezahlt für Spiele wie Heidenheim oder Union, ist halt die junge Mannschaft, da ist ja keiner, die wenigsten sind jetzt gerade auf dem Peak ihrer Karriere, so vielleicht keiner, aus Altersgründen, weil sie da noch hinkommen. Und aber du lässt dann den Raum auch für Entwicklung. Also ich will jetzt nicht an dem Neapel-Spiel festmachen, dass wir uns mega entwickelt haben, aber ich würde schon sagen, es war ja doch ein sichtbarer Schritt, was defensive Stabilität angeht. Und jetzt hat sich die Mannschaft ja auch bewiesen und kann sagen, ey, wir haben hier nur kein Tor kassiert in Neapel und waren vorher so ein bisschen die Schießbude der Bundesliga und der Champions League. So. Also, das ist schon gut. Gefällt mir.
Ja, und man muss natürlich auch alles relativieren. Wenn man jetzt sieht, wie stark die Bayern zum Beispiel sind, dass wir gegen die drei Stück bekommen oder so. Auch Atletico ist immer noch stark. Ja, das halt mal Liverpool, da kriegen wir halt ein paar Dinge. Also das muss man alles schon, da muss man auch ein bisschen auf dem Boden bleiben. Aber wie gesagt, man muss natürlich, jetzt sind halt die Spiele, wo man Punkte holen muss, ja. Da manchmal gefällt mir das schon nicht, dass der öffentliche Druck so niedrig gehalten wird. Also ich würde manchmal als Trainer bzw. Vorstand den Druck leicht auf die Spieler bzw. Berater erhöhen. Auch Bacho Aiwahi, das geht halt nicht. Ja? Dass die denken, ja, die trainieren halt so ein bisschen mit und gut ist, ja.
Ja, ich weiß, ich meine, das ist ja auch immer so eine Annahme. Wir sehen ja nicht, wie die trainieren. So, das können wir schon, müssen wir mal ehrlich sagen, kann kein Fan bewerten, wie sind die Trainingsleistungen. Also, und wie geben sich die Spieler in der Mannschaft? Also, es ist ja offenbar so, dass sie diszipliniert genug sind und sich nichts zu Schulden kommen lassen. Ich weiß auch nicht, was. Ich glaube, Wahi würde mehr Spielzeit noch gut tun, also definitiv gut tun, um langsam weitere Schritte zu gehen. Ich finde Batshuayi, obwohl es ja Zeit seiner Karriere irgendwie so war, als war der ja immer so eher der Stürmer, der noch reinkommt, aber es, wie soll ich sagen, du hast halt Johnny Burkhardt und Batshuayi wäre wahrscheinlich auch ein besserer Spieler, wenn er mehr Spielzeit bekäme. Ich finde den sogar noch einen größeren Fremdkörper als Wahi, wenn er eingewechselt wird. Also ich habe viel mehr Hoffnung in den Batshuayi gehabt vor der Saison, als das, was jetzt passiert ist. Von daher ist es echt schwierig zu beurteilen. Ich hatte ja schon sogar die böse Vorahnung, dass Batshuayi den Elfer verschießt, weil er gegen Dortmund eingewechselt wurde. Aber das hat sich dann nicht bestätigt. So, was will ich eigentlich damit sagen? Ich weiß nicht, ob die zu wenig anbieten im Training oder eben im Alltag, dass Dino Topmöller sagt, ey, ich mache hier im Spiel eine Viertelstunde für euch frei und dann müsst ihr halt gucken, dass ihr es in der Zeit gewuppt bekommt, um euch mehr Spielzeit zu erarbeiten, zu erspielen. Ich glaube, dass das aber beiden Spielern einfach nicht taugt, dass die aus der kalten Hose heraus dann funktionieren. Und da sehe ich dann das Dilemma von Dino Topmöller.
Ja, ich würde zur Stürmer-Thematik einfach sagen, manchmal wünscht man sich halt schon, dass da so ein junger Wilder noch auftauchen würde, der vielleicht sogar aus der Jugend kommt, den man einfach mal reinschmeißen würde und der dann nochmal so ein bisschen Bock hat. Ja. Das wäre halt so ein Optimalfall. Oder natürlich ein anderer Spielertyp, großgewachsener, wo du dann einfach in der Schlussphase einfach sagen kannst, hier, egal, wenn du keine Ahnung hast mit dem Ball, dann hauen halt lang rein und der Füllkrug kriegt ihn halt. Ja.
Ja, aber jetzt ist die Sache, den hatten wir ja mit Matanovic. So, und dass wir den noch irgendwie für 5 oder 6 Millionen an Freiburg verkauft haben, das ist für mich Markus Krösche Masterclass.
Also ja, der hat quasi die Statur vielleicht, aber ich finde sein Kopfballspiel gar nicht so, so sein besten Skill. Und ich finde eher eigentlich ist sein Abschluss sein bester Skill. Ich denke auch noch, der wird auch noch kommen. Also ich denke, die Freiburger werden sich irgendwann schon freuen, dass sie den geholt haben, aber das werden wir sehen. Nee, aber ich denke, im Winter wird auf jeden Fall irgendwas fit
Noch was
bringen.
erzählen. Ja. Vielleicht wäre auch eine Leihe für Wahi gut. Und ich habe keine Ahnung. Aber ich finde die Art und Weise, ich würde dir aber an dem Punkt widersprechen, mit dem, dass der Druck nicht so hoch gemacht wird von außen. Also ich finde, ich bin mir ziemlich sicher, dass es intern auch knallt, dann und wann mal, so muss das auch. Aber es dringt halt nichts nach außen, weil wir ein seriös geführter Verein sind. Und öffentliche Schlammschlachten gibt es bei uns Gott sei Dank nicht. Aber ich bin mir sicher, dass es klare Ansprachen gibt an Spieler, an Trainer und auch Erwartungshaltungen vom Vorstand an Krösche und sowas. Also da bin ich mir schon ziemlich sicher. Und ich habe diese Serie, die es gerade bei ARD gibt, Rise and Fall, also wo drei Traditionsvereine, 60, Stuttgart und Lautern, irgendwie porträtiert werden. Da bin ich gerade bei Teil 2 bei Lautern, und nach der Meistersaison, gut, das ist jetzt auch 30 Jahre her knapp, aber nach der Meistersaison sagt dann so ein SWR-Reporter, da waren dann auf einmal Leute in der auf Vorstandsebene, die sind dann einfach durchgeknallt. So. Und da dachte ich so, boah, hoffentlich knallt bei uns keiner durch. Und wir sind bisher sportlich in Ruhe gewachsen, aber auch, weil keiner durchgeknallt ist, weil wir keine Fantasietransfers gemacht haben und weil wir auch nicht denken, dass wir jetzt besser als Bayern sind oder wie auch immer, weißt du? Also von
Nee,
daher.
also klar können wir grundsätzlich froh sein, wie das bei uns läuft. Wer war das? Hoffenheim hat das auch, glaube ich, nochmal alle entlassen, gell?
Ich
Geschäftsebene oder
glaube,
so.
2 von 4, ja. Das war.
Nein, ich würde nur sagen, das gehört ja zum Geschäft, dass man die Medien nutzt. Wenn die was wissen wollen, müssen die auch manchmal, sage ich mal, für einen Arbeit machen und können mal was streuen, um einfach den Druck ein bisschen zu erhöhen. Das
Ja.
sollte man. Manchmal finde ich, da kommen die Spieler mir manchmal auch zu gut weg. Ja, die kriegen gutes Geld, muss man auch sagen. Aktuell bei uns sowieso, ja. Deswegen darf man die, ist es manchmal gefühlt zu leicht für die. Auch die Berater kriegen einen Haufen Geld von uns. Da muss dann manchmal, ja, muss das Zusammenleben ein bisschen besser laufen, ja.
Tja, wir wollten ja eigentlich gar nicht auf das. Also hast du noch Ergänzungen zu Neapel oder zu Heidenheim oder zur Gesamtsituation? Weil ansonsten würden wir ja vielleicht doch noch mal
Ja gut, also
gucken.
grundsätzlich nochmal, man muss natürlich auch sagen, dass keine Fans im Stadion waren, das ist halt eine absolute Sauerei. Das ist aber ein größeres Thema, da könnte man eine ganze Folge mitfüllen. Also die Entwicklung dahingehend ist halt die reinste Katastrophe.
Naja, total.
Wenn ein europäisches Land die öffentliche Sicherheit nicht gewähren kann, dann gibt es kein Fußballproblem. Dann haben wir da ganz andere Probleme.
Also das Stadion ist quasi ausverkauft, aber für 3.000 Frankfurter kann man die Sicherheit nicht gewähren. Ja, das ist dann auch ein Armutszeugnis von der lokalen Regierung. Oder, also ich bin da nicht so tief im Thema drin. Ich habe mich da ein bisschen von fern gehalten, weil es mich auch zu sehr aufregen würde. Es würde das innere Feuer noch mehr zum Lodern bringen. Es ist einfach willkürlich, asozial, und es wird dann auch, es zeichnet ja auch ein Bild von, okay, dann als könnte es gar kein Miteinander geben. So, also so nach, also einfach nur wie eine Grenze ziehen, wie eine Mauer bauen, so. Ja, nee, kommt hier nicht rein. So. Ganz schlechtes, schlimmes Signal, weil in meiner romantisierten Fußballwelt kann man auch mit den Fans vor Ort als Gästefan im Idealfall sich ja auch wenigstens mal austauschen oder ein Bier trinken. Nicht mit allen, aber mit manchen. Aber dass sie dann einfach so sagen, okay, jetzt kommen hier 3.000 Frankfurter, die allen auf die Fresse hauen wollen und eine Gefahr für die Stadt sind. Ach, keine Ahnung. Also, Da fällt mir nichts so ein. Die Bayern-Fans wurden ja auch malträtiert gestern irgendwie, auch schikaniert. In Paris ist es wohl auch ein hartes Pflaster, wurde mir gesagt. Also, ja. Für Auswärtsfans.
Nee, naja. Es macht einfach keinen Spaß dann mehr. Und, nee. Also unabhängig, wenn man kein Theater will, dann bekommt man auch keins. Und das ist jetzt so, ich weiß nicht, wenn. Ich habe, glaube ich, ja die Rom-Geschichte schon mal erzählt. Das war so, in Italien ist das halt sowieso gängig, Auswärtsfans das Leben so schwer wie möglich zu machen, damit die halt einfach gar keine Lust haben. Natürlich ist ja unbequem, ja. Die Stadtreinigung muss angekarrt kommen und muss dann sauber machen und die Bahnen sind überfüllt und das ist halt, das ist schwierig. Also. Und ich hoffe halt einfach, dass in Deutschland das nicht auch noch überschwappt.
Ja, ja.
Das größte Problem in Deutschland ist scheinbar aktuell ein Fußballfan.
Kann man mal wieder sehen, wie gut es uns geht. Wie geht es denn uns beim Hinblick auf das Heimspiel gegen Mainz? Ich finde es geil, dass sie in der Krise sind und wir vielleicht dafür sorgen, dass Bo Henriksen sein letztes Spiel für Mainz macht. Ich fände es super. Würde mir gut gefallen. Also, ich habe lieber kriselnde Mainzer als die jetzt ja auch dann gegen Bremen noch schön spät den Ausgleich kriegen, wieder so ein Schlag in die Magengrube. Also ich könnte mir vorstellen, und das sage ich wirklich selten vor einem Spiel, dass das ein echt gutes Spiel von uns werden könnte und die Mainzer aufgrund der Tatsache, dass sie gerade wirklich gar kein Selbstvertrauen haben, verlieren. Vielleicht sogar hoch verlieren. Jetzt lehne ich mich echt weit aus dem Fenster. Aber so fühle ich das.
Ja, ich hätte die Überleitung. Die armen Mainzer Fans müssen durch den dunklen Stadtwald zum Abendspiel zu uns. Ist ja auch wieder die Sorge groß in Mainz. Nein, wir haben ja noch eine Rechnung offen. Also das jeder erinnert sich an das letzte Heimspiel, vor allem Carlos Santos. Ich habe echt keinen Bock. Wir müssen das Ding da gewinnen und wie du schon sagst, am liebsten halt den Trainer einfach da mal abschießen, ne? Oder dafür sorgen, dass Mainz den abschießt. Die sind aktuell in keiner guten Verfassung. Den Burkhardt-Abgang konnten die so gar nicht kompensieren. Die Tore fehlen bei denen. Ja, diese Stürmertore, die aus dem Nichts kommen. Auch wenn die trotzdem auch immer so ein paar Spieler dabei haben, die, also Sano ist schon, finde ich, ein krasser Kicker. Und auch Amiri, auch wenn ich den persönlich nicht mag, aber auch ein Gewinnertyp. Standard immer gefährlich.
Ja.
Aber sonst, wenn man überlegt, die Innenverteidigung ist gefühlt 80 Jahre, älter. wahrscheinlich älter als 80. mit Cor da Costa und
ja, ne?
Manchmal noch Bell. ist ja auch eine reine Eintracht-Verteidigung.
Ja, also ich möchte mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen oder sowas. Ich finde, Mainz darf man, also ich respektiere Mainz für die sehr, sehr gute Arbeit, die sie machen, gerade im Hinblick auf ihre finanziellen Möglichkeiten. Also Grüße an alle Vereine, die Schalkes, Herthas, HSVs dieser Welt, das oder Wolfsburg. Das ist schon wirklich sehr, sehr stark. Aber sie haben 5 Punkte, minus 7 Tore. Und mir ist es lieber, dass wir jetzt auf sie treffen, als wenn dann wieder so irgendwie so ein das erste Spiel von dem neuen Trainer, was weiß ich. Sverison oder wie der hieß, schon wieder vergessen, aber du weißt, was ich meine. Ne? Wenn da irgendwie wieder so ein neuer, starker Mann kommt, der dann da irgendwie 2 Jahre so ein Feuer anzündet, so, dann bist du nämlich immer die erste Mannschaft, die dann direkt gegen die verliert. So.
Aufbaugegner Eintracht Frankfurt, ne? Das ist der Klassiker ist eigentlich. Aber wir haben dieses Spiel ja mit Heidenheim eigentlich hinter uns. Das muss Warnung genug gewesen sein und dann auch ein Heimspiel. Mhm. Das Stadion wird brennen. Und ja, muss man einfach sehr klar einfach vorgehen. Da darf gar nichts. Aber klar, du hast recht, es ist jetzt kein Fallobst, was da kommt.
Ja.
es ist jetzt nicht gesagt, dass man das einfach gewinnt, aber den Anspruch müssen wir einfach schon haben, dass wir einfach da unsere Punkte holen.
Und was uns auch entgegenkommt ist, wir haben gestern Abend in Neapel gespielt, wir haben jetzt quasi genug Zeit, irgendwie sogar auch noch Trainingsinhalte zu steuern, wenn Dino Topmöller das möchte. So, das ist jetzt kein, wir regenerieren und fahren zum nächsten Spielding und das ist übrigens unsere Taktik, sondern du kannst regenerieren, du kannst trainieren und dich gut auf den Gegner vorbereiten und erholt gegen die spielen. Das ist, denke ich, wichtig.
Ja, die Ausrede zählt einfach nicht, ja.
Ja, genau. Ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir für heute den Deckel drauf. Und bedanken uns fürs Zuhören. Hoffen, dass ihr wieder vieles mitnehmen konntet aus dieser Folge. Und wir freuen uns aufs Mainz-Spiel, auf eine gute Eintracht-Woche und hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Macht's gut. Ciao.
Die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal, sollen Sie mich doch rausschmeißen. Ich zeige Ihnen die Szene bis zum Umfallen.
Ekstase im Waldstadion.
Das ist das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.